Erlauben Sie mir also, gleich in Medias Res zu gehen. Wir bemühen uns, hier auch der Technik Herr zu werden, die nicht die unsere ist, wie Sie wissen, und einiges zur Vorlesung zu sagen. Erstens dreht es sich dabei um die Vorlesung zur Geschichte unseres Faches, etwas, wo man als zukünftige Absolventin Grundkompetenzen erwerben soll und kann und muss. Insofern denke ich, ist es für jeden, die das Fach studieren, wichtig, hier ein kleines ABC der Geschichte unseres Faches und der wichtigsten Konzepte und Theorien, die es hervorgebracht hat, zu erwerben. Zweitens ist mir schon bekannt und geläufig aus mehrjähriger Erfahrung, dass viele sich vor dieser Vorlesung fürchten. Ich kann dazu Folgendes sagen. Erstens, wenn Sie sich davor fürchten, dass hier irgendetwas gelernt werden muss, dann besteht diese Furcht zu Recht. Zweitens, wenn Sie sich vor immens hohen Durchfallquoten bei dieser Vorlesung fürchten, dann besteht diese Furcht völlig zu Unrecht. Die letzte Prüfung hat in diesem Bereich knapp 10%, nicht genügend, bei insgesamt 400 oder 450 Angetretenen ergeben. Manchmal liegt das ein bisschen drüber, sehr oft liegt das auch um etliches drunter. Ich darf Ihnen also versichern, dass die Vorlesung schon in ihrer bisherigen Form keineswegs dieses gigantische, grauenhafte Monster war oder gar der Vortragende, als dass manche, man fragt sich manchmal warum, sie dargestellt haben. So schwierig ist das alles also wirklich nicht. Und wenn ich mit Verlaub an den Biologie- und Ökologieunterricht denke, den meine Tochter an derselben Universität genießt, wo die Durchfallquoten zwischen 25% und 40% liegen, dann ist das als die schwerste, angeblich schwerste Vorlesung an unserem Institut mit eher minus als plus 10% wirklich eine bescheidene Sache. Im Übrigen befinden wir uns, wie Sie alle wissen, hier im Rahmen einer neuen Studienordnung, die mit diesem Semester beginnt. Und diese neue Studienordnung hat verschiedene vielfältige Ziele und Zwecke, die ich jetzt nicht alle mit Ihnen diskutieren werde. Das Lesenswerteste davon finden Sie im bekannten kleinen Wegweiser durch die neue Studienordnung. Was davon wichtig ist für diese Vorlesung, ist aber Folgendes. Erstens einmal sieht die neue Studienordnung im Rahmen des Gesetzes, das Anlass für ihre Verabschiedung gab, vor, dass die Prüfungsmodalitäten vereinfacht und über mehr Zeit und Wahlmöglichkeiten hinweg entdröselt werden. Und zweitens sieht die neue Studienordnung auch vor, dass die Prüfungen ein wenig entfrachtet werden. Dem habe ich gegenüber früheren Vorlesungen nach der alten bisherigen Studienordnung in mehrerer Hinsicht versucht, Rechnung zu tragen. Das erste und wichtigste aus der Konsequenz, dass diese Vorlesung nun im Rahmen der neuen Studienordnung stattfindet, ist die Tatsache, dass die Literaturliste drastisch vereinfacht und reduziert wurde und Sie nun nunmehr ein Büchlein zu lesen haben. Dieses Büchlein steht mit allen Angaben an der Tafel und lautet Alan Barnard, History and Theory in Anthropology und ist bei Cambridge University Press erhältlich. Im Übrigen empfiehlt es sich gerade angesichts der großen Hörerschaft zu dieser Vorlesung sehr, sich hier um studentische und Massenrabatte zu bemühen. Das
wäre also eine lohnende Aufgabe, die einige unter Ihnen unternehmen könnten, um eine entsprechende Verbilligung, falls das Buch gekauft wird, von vielen, was ich annehme, zu erreichen. Die zweite Entfrachtung besteht darin, weiterhin wie bisher, und das ist eine der wenigen Vorlesungen an unserem Institut, wo das möglich ist, dass es parallel zur Vorlesung nicht nur ein Tutorium gibt, sondern ein solches Tutorium, bei dem man für die Mitarbeit so belohnt wird, dass gute Mitarbeit im Tutorium weniger Aufwand für die Prüfung bedeutet. Das heißt, im Tutorium wird über das eine Büchlein hinaus Originalliteratur studiert und diskutiert, vertiefend, und dazu wird von Ihnen erwartet, die dafür zuständigen Kolleginnen werden Ihnen gleich mehr dazu sagen, dass Sie sich mit dieser vertiefenden Originalliteratur so auseinandersetzen, dass Sie im Laufe des Tutoriums Essays abgeben. Diese Essays werde ich gemeinsam mit den beiden Kolleginnen beurteilen. Die Gesamtnote Ihrer Essays ergibt dann einen Tutoriumsnotenschnitt. Diese Tutoriumsnote gilt dann als eine beantwortete Prüfungsfrage von 3 Yen. Jetzt machen wir einen kleinen Gedankenstrich, weil ich über die Prüfung selber später noch genaueres sagen werde. Vorher möchte ich aber, weil wir gerade beim Tutorium angelangt sind, die beiden Kolleginnen Daniela Diegruber und Monika Ballenberger bitten, die, ich darf sie Ihnen zugleich recht herzlich vorstellen, dass sie sich zum Tutorium ein wenig äußern.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Unser Tutorium findet heute gleich im Anschluss an die Vorlesung das erste Mal statt, um 16.15 Uhr am Institut, im Hörsaal A, im großen Hörsaal. Wir werden da gleich in Medias Res gehen sozusagen, wir werden gleich beginnen mit auch Arbeit, wir werden noch genaueres über die Essays euch sagen, wie das alles ausschauen soll. Ja, ich lade euch ganz herzlich ein, es wird bis 19 Uhr voraussichtlich dauern. Insgesamt wird es 6 Termine geben, die, glaube ich, eher im Institut auch aushängen, die wir aber dann nochmal genauer bekannt geben werden. Ja, habe ich noch was vergessen? Ja, gut, also ich freue mich auf euer Kommen. Oder wir.
Zum Charakter eines Tutoriums darf ich noch anführen, dass ein Tutorium keine Vorlesung oder keine Parallel- oder Zweitvorlesung sein sollte, sondern eben eine vertiefende Begleitveranstaltung, was Tutoriumsveranstalter oft ziemlich entnervt ist, wenn die teilnehmende Studentinnenschaft sich sozusagen zurücklehnt und da nur passiv konsumieren möchte. Es geht also sehr stark darum, tatsächlich miteinander aktiv die Dinge zu vertiefen und sich zu erarbeiten. Und diejenigen, die einen solchen Arbeitsstil gerne pflegen oder gerne erwerben möchten, die darf ich also einladen, am Tutorium teilzunehmen. Kommen wir über diesen Weg des Tutoriums zurück zur Prüfung. Ich habe mit dem neuen Studienplan auch meine bisherige Tätigkeit als Prüfer von schriftlichen Prüfungen beendet und bin ab diesem Semester dazu übergegangen, nur mehr mündliche Prüfungen durchzuführen. Aus einer ganzen Reihe von Gründen, die ich Ihnen jetzt gar nicht näher erläutern möchte. Einer der großen Vorteile ist die menschliche Begegnung. From face to face, daran scheint mir mehr als Ihnen zu liegen, aber wie dem auch sei, you don't have to love me, wie dem auch sei, es ist in einem Massenbetrieb, finde ich, sehr wohl ein Aspekt, der wichtig ist, dass man eine dialogische Unterhaltung über die Prüfungsstoffe führt. Und ich sehe das so ein bisschen als eine antizyklische Maßnahme zum zunehmenden Massenbetrieb und zur Verschulung an den Universitäten. Die Prüfung wird im Prinzip aus drei Prüfungsfragen bestehen. Eine dieser drei Prüfungsfragen und damit fast schon eine positive Note können Sie sich im Vorhinein erarbeiten, indem Sie, wie gesagt, das Tutorium positiv absolvieren. Und das hat natürlich genau den Vorteil, dass Sie Ihre Prüfung nicht auf das Einzelereignis hin allein zuschreiben. Der Prüfungsstoff besteht aus dem mündlich Vorgetragenen und aus dem Büchlein. Beides ist notwendig und beides ist auch hinreichend.
Das nachdenken. Nur die Vorlesung mitschreiben, dann wird das nicht reichen für eine positiv absolvierte Prüfung. Wenn Sie nur das Buch lernen, wird das nicht reichen. Das ist nicht völlig ähnlich. Das Buch ist jederzeit nachlesbar, erhältlich, zugänglich. Beim Vorgetragenen hat es oft Probleme gegeben im Verständnis. Oft hat auch die Zeit, eben weil wir nur einmal Strafe verschwunden, wo Einheit wir zu tun haben, oft hat auch die Zeit nicht gereicht, alles so genau zu erklären, wie es möglich war, notwendig gewesen wäre. Und das Tutorium kämpft dann immer auch mit einem Timeline. Daher haben wir uns zu einer zusätzlichen Erleichterung für Sie entschieden. Und diese zusätzliche Erleichterung besteht darin, dass wir einen Mitschnitt pro Vorlesung veranstalten. Heute ist die Kollegin Diego so freundlich, den hier bereitzustellen. Dieser Mitschnitt wird dann einige Tage später über das Internet, über eine bestimmte Homepage abrufbar sein, sodass Sie sich auch den mündlichen Vortrag der elektronischen Datenträger was herunterladen können. Wie die Homepage heißt und wie sie zugeht, sagen wir Ihnen das nächste Mal ausführlich. Und im Übrigen würde ich auch eine Gruppe von, sagen wir, zwei Leuten, die verlässlich die ganze Vorlesung über hier sein werden, während das Wintersemester und die an solchen Dingen, die mit solchen Dingen vertraut sind, bitten, ob sie das ab der nächsten Vorlesung übernehmen können. Das heißt, mit einem entsprechenden Gerät einen Mitschnitt durchführen und dann den betreffenden Kollegen Griesinger, der an unserer Fakultät tätig ist und der diese Homepage einrichtet, den entsprechenden Datenträger übergeben. Wenn das also zwei Kollegen Ihnen von Ihrem Unternehmen wollten, dann wären wir sehr dankbar, weil das eine große Erleichterung nicht nur für uns bedeutet, sondern für alle von Ihnen insbesondere. Und ich darf auch sagen, dass ich persönlich diesen Weg für wesentlich sinnvoller und attraktiver finde als die vielen Millionen Schilling oder Euros, die jetzt in das sogenannte E-Learning eingesteckt werden. Das ist im Prinzip für die Lehrenden und die Tutoren, aber auch für die Studierenden eigentlich eine Verdoppelung und Verdreifachung der bisherigen Arbeit bedeutet, nämlich die verschriftlichen Rundfahrtbehandlung und so weiter und so fort, zusätzlich durchführen, ohne dass dabei sehr viel mehr gewonnen wird gegenüber dem hier beschriebenen Weg. Daher, von meiner
Fragen, ob sich für die Durchführung eines elektronischen Mitschnittes der eine oder die andere unter Ihnen bereit findet. Könnte jemand von Ihnen den Kollegen helfen, wenn er das nicht alleine schaffen kann? Super. Ja, also, so danke. Recht herzlichen Dank also, Herrn Müller, Herrn Sappers und Frau Rauscher für Ihre Bereitschaft. Am besten, wir kontaktieren uns nach der Vorlesung und das weitere. Soweit also die Frage der Formalität und der prüfungserleichternden Maßnahmen. Die erste der Prüfungsprüfungen, die mündlichen Prüfungen, finden ab der ersten Märzwoche, zu Beginn des darauffolgenden Semesters, jeden Donnerstag Nachmittag statt, sind auf eine Viertelstunde terminisiert, sind Einzelprüfungen und die Anmeldung verläuft über das entsprechende Heftlein, das nicht im Infocenter, sondern am Gang in der Nähe meines Zimmers mit dem kleinen Panel einsehbar ist. Ich bitte Sie, sich nur einzutragen, wenn Sie wirklich sicher sind, dass Sie antreten werden. Es ist immer so, dass dann diejenigen, die keinen Termin haben, die notleidend sind gegenüber denjenigen, die sich angemeldet haben, einen Termin weggenommen haben und dann nicht angetreten sind. Sanktionen für die Anmeldung und nicht antreten wird es keine geben. Das finde ich irgendwie lächerlich. Aber dann die schwere moralische Bürde lastet auf Ihnen, wenn Sie sich einmal eingetragen haben, dass Sie da mal wirklich erscheinen. Und im Übrigen bitte ich Sie auch, Ihren Studentenausweis mitzubringen. Sie können sich anmelden ab Mitte Februar. Und wie gesagt, die Prüfungstermine laufen durch, das ganze Semester durch, mit Ausnahme der vorlesungsfreien Zeiten, und ebenso durch das darauffolgende Semester. In dem Semester, in dem die Vorlesung dann wieder gehalten wird, wird es nicht geprüft und auch nicht in dem Semester davor. Das erlaubt das Gesetz und davon nehme ich auch, Dinge, die das Gesetz sowieso vorsieht, werde ich jetzt nicht erläutern. Vom Gesetz haben Sie vorläufig mal bis zu fünfmal die Möglichkeit, eine Prüfung zu wiederholen. Ehrlich gesagt, ein bisschen gut finde, aber wir haben ja bald Wahlen, also. Wir sehen, was der neue Gesetzgeber dazu sagt. Also ich sage es noch einmal, jeden Donnerstag Nachmittag ist Prüfungstag. Wenn Sie wünschen, dass die Prüfung eine öffentliche sein sollte, der man zuhören kann, dann wäre das studentisches Recht. Den würde ich mich persönlich überhaupt nicht verweigern, das ist ja auch bei Diplomprüfungen und Lehrerhosen so, dass die öffentlich sind. Aber bedenken Sie, dass es ein ziemlicher Stress für die betreffende Kandidatin oder Kandidaten ist. Und von daher würde ich vorschlagen, dass Sie es zunächst mal, falls dieser Wunsch besteht, mit der Studienrichtungsvertretung besprechen und die sollen das in der Studienkommission vorbringen. Ich von mir her habe gar nichts dagegen, wenn bei Ihrem Prüfungsnachmittag, wie auf der Medizin oder auf der Biologie, 10 oder 15 Leute dabei sitzen und sich anhören, was und wie heute geprüft und wie heute geantwortet wird an den Donnerstagnachmittag. Aber, ich sage es noch einmal, für die Kandidatinnen ist es ein bisschen unlustig, wenn ich das weiß ich sogar noch aus eigener studentische Vergangenheit, ja? Ein Zeuge. Nein. Bei den Diplomprüfungen und bei den Rigorosen ist das öffentlich. Bei den Einzelprüfungen ist es nicht im Gesetz ja verpflichtet vorgesehen. Und bislang habe ich auch noch nicht nicht in solchen Zwangslagen gesehen, wo wir dann vor der Kali gelandet sind. So, noch weitere Fragen zu den Formalitäten? Ja, ich muss sagen, wir sind sehr überrascht über den großen Antrag, nicht nur zum Zuhören, dass auch zur Vorlesung. Wir haben im letzten Jahr eine Situation gehabt, wo wir an der Fakultät recht der ganz wenigen Fächer waren, wo die Studentenzahlen überhaupt noch gestiegen sind, während sie sonst überall runtergegangen sind. Wir sind jetzt irgendwie so, dass außer mit Lehramt mehr Studierende hat als in Geschichte. Überall sonst gehen die Zahlen an unserer Fakultät hinunter oder stagnieren. Das freut uns natürlich, selbstverständlich, und wir sind auch sehr angetan und bemüht, Ihre Nachfrage ein entsprechendes Angebot gegenüber zu bieten. Aber die höchsten Betreuungsteilnehmerinnenzahlen waren zuletzt, das war ein einziges Mal, bis in 10 Jahren Betreuung, bei 70. Und die wären sich im Referat oder so rausgegangen. Das war eine Spitze innerhalb des Betreuungs, ansonsten eher weniger als so bekannt. Wenn es also so viele Teilnehmer tatsächlich gibt, die heute auch gezeigt haben, dann müssen wir uns was überlegen. Flexibel sein, hat die Frau Minister gestern gesagt, ich kann nicht. Wir sind unbedingt flexibel und wir sehen, hoffentlich auch noch Humor ausgefertigt. Und vorhergesehene Raumanforderungen, die dann versuchen, die Probleme zu lösen. Jetzt zu einigen wesentlichen Punkten inhaltlicher Art in dieser ersten Stunde, die die Einführung zur Vorlesung ausmachen. Drei Punkte durchgehen, die Architektur, die Gliederung, das Inhaltsverzeichnis dieser Vorlesung betreffen. Zu jedem Punkt werde ich ungefähr eine Viertelstunde Ihnen etwas darlegen und dann mit 5 Minuten Q&A, Questions and Answer Möglichkeit geben. Der erste dieser Punkte behandelt die Tatsache, dass diese Vorlesung im Prinzip die Geschichte der Anthropologie, die Geschichte unseres Faches, quer durch zwei Wänden behandeln wird. Und dass das Schlagwort von den zwei Wänden der einfachste Weg ist, um sich den ganzen Vorlesungsstoff einmal grundsätzlich zu merken und zu sortieren. Das zweite ist die Tatsache, dass es sich zwar um eine Vorlesung zur Geschichte unseres Faches handelt, aber dass diese Geschichte aus einem gegenwartsbezogenen Interesse und aus einem gegenwartsbezogenen Standpunkt heraus Ihnen vorgetragen wird und mit Ihnen diskutiert wird. Was das heißt, dann noch im Detail, aber im Prinzip heißt das, dass wir eine von mehreren verschiedenen Möglichkeiten, die Geschichte unseres Faches zu behandeln und zu interpretieren, Ihnen vorgeschlagen wird, und zwar jene, eine unter vielen verschiedenen möglichen, die vor allem danach schaut, was wir für heute aus dieser Geschichte heraus noch brauchen können. Und die nicht danach fragt, wie viele verschiedene, heute völlig uninteressante und langweilige Dinge es sonst noch in dieser Geschichte gab. Und das dritte, worüber wir einige Zeit miteinander uns noch unterhalten werden, ist, dass es bei dieser gegenwartsbezogenen Herangehensweise an die Geschichte unseres Faches vor allem darum gehen soll, Konzepte, Begriffe zu verstehen, von der Art wie, was ist ein Ritual oder was ist ein Stamm oder was ist Nationalismus, Begriffe und Konzepte, die die Ethnologie erarbeitet hat und die eben Gegenwartsbezug auch heute noch in der einen oder anderen Weise nützlich und sinnvoll sind, um mit der Welt, in der wir leben, umzugehen und für diese Welt
intellektuelle, wissenschaftliche Arbeitsgeräte bereitzustellen, mit deren Hilfe man diese Welt eben auch besser verstehen und ihr begegnen kann. Darum also soll es in dieser Stunde gehen. Wie gesagt, erlauben Sie mir zumindest am Anfang zu jedem dieser Themen etwa eine Viertelstunde Vortrag und dann 5 Minuten plus minus Fragen von Ihrer Seite. In weiterer Folge, wenn wir dann nächstes in Res gehen und die einzelnen Kapitel durcharbeiten, bin ich gerne bereit, auch auf direkten Zuruf von Ihrer Seite sofort zu schweigen und Ihre Ad-Hoc-Frage entgegenzunehmen. Ja, also, um das Ganze ein bisschen in eine Ordnung und eine erste Übersicht zu bringen, erlauben Sie mir diese etwas größere Durchstrukturierung. Erstens also 2 Wenden. Ausführlich habe ich das, was ich Ihnen nun kurz und bündig vortragen werde, geschildert in einem Artikel, der heißt Transnationale Wege zur transkulturellen Ethnologie, glaube ich. Das ist aber nicht so wichtig. Der Beitrag selber ist ein Kapitel in dem Band Erkundungen, Themen der ethnologischen Forschung, Themen der ethnologischen Forschung im Untertitel, den ich 1999 bei Böhler veröffentlicht habe. Und dort in dem Beitrag Wege zur transkulturellen irgendwas. Wie gesagt, finden Sie leicht unter dem Stichwort transkulturell. Ist das, was ich Ihnen Analyse, danke, was ich Ihnen nur unter den 2 Wänden darlegen möchte, ausführlicher dargestellt. Das ist dort schon. Ja. Ja. Gehört in dem Zusammenhang nicht unbedingt zu einer Art von Literatur, die Sie beispielsweise lesen müssen, aber es ist tatsächlich, glaube ich, für das Verständnis dieser Vorlesung hilfreich und verpflichtend. Diese 2 Wänden sind im Prinzip Perioden in der Geschichte unseres Faches, die, wie ich meine, nicht nur zeitliche, sondern auch inhaltliche Bedeutung haben. Und deswegen kann man das ungefähr so, aber auch anders sich vorstellen. Je nachdem, wie Sie Geschichte visualisieren, als Strom oder als knorriges Gewächs oder als blaues Band, das fröhlich durch den Frühling flattert. Das ist ja auch eine Einstellungsfrage. Ja, je nachdem, wie Sie also Geschichte visualisieren wollen, ist mit den 2 Wänden etwas dieser Art gemeint, 2 Zäsuren. In zeitlicher Hinsicht ist die erste Zäsur etwa angesiedelt um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und die zweite Zäsur ist angesiedelt ungefähr um die 1980er und 90er Jahre. In inhaltlicher Hinsicht begnügen Sie sich vorläufig mal mit den Schlagworten, dass wir vor der ersten Wende eine Periode hatten, in der der sogenannte Evolutionismus vorherrschte. Und diese bis dahin vorherrschende Vorstellung vom Evolutionismus brach dann allmählich ab und wurde übergeführt in andere Vorstellungen. Diese anderen Vorstellungen kann man umschreiben mit der Zeit der großen Theorien oder mit einem aus dem amerikanischen Jargon entnommenen Vokabel als die Zeit der Meta-Narratives, der Übererzählungen. Und diese großen Theorien in der Geschichte unseres Faches fanden
spätestens 80er, 90er Jahre allmählich auch ein Ende und wir können seither von einer postkolonialen Phase in der Geschichte unseres Faches, aber nicht nur dort, sprechen. Das Ganze hat auch zeitgeschichtliche Bezüge insofern, als diese erste Phase des Evolutionismus noch einherging mit dem Ausbau der großen Kolonialsysteme, diese Phase einhergeht mit der Spätphase und dem Niedergang des Kolonialsystems in der Welt. Und wenn man die Sowjetunion mit Einschränkungen als das letzte große Kolonialreich betrachten will, wird das Ganze nur noch unterstrichen, während wir hier eben eine Phase haben, in der sich Neues im Zeitalter der sogenannten Globalisierung entwickelt. Gut, ich darf hinzufügen, dass ich diese Sicht, wie auch der ganze Schwerpunkt dieser Vorlesung, primär bezieht auf die Entwicklung der angloamerikanischen und der frankophonen Hauptstränge unseres Faches. Weil wir ein Institut sind, das im deutschsprachigen Raum angesiedelt ist und dessen Hörer primär deutschsprachig sind, haben wir, wie Sie wissen, eine eigene Vorlesung vorgesehen für die Geschichte der deutschsprachigen Ethnologie, die ab diesem Semester Kollege Hermann Mückler vortragen wird. Dieser Teil, dem also im Rahmen unserer Ausbildung besondere Augenmerk geschenkt wird, in unserer Darstellung der Dinge nicht enthalten. Wobei ich dazu sagen möchte, was niemand an unserem Institut bestreiten wird, dass die Geschichte der deutschsprachigen Ethnologie an unserem Institut deswegen so große Bedeutung geschenkt wird, weil wir ein Institut im deutschsprachigen Raum sind. Aber nicht, weil die deutschsprachige Ethnologie so wichtig wäre. Das ist sie also tatsächlich, ob man das nun gut findet oder nicht, nicht, jedenfalls seit längerem schon nicht mehr. Die richtungsweisenden Strömungen, Arbeiten, Tendenzen unseres Faches sind tatsächlich im englischsprachigen und im frankophonen Raum entstanden und geben auch bis heute den Ton an. Wobei ich sie sehr deutlich, gleich von Anfang an, das ist schon ein Vorgriff auf Konzepte, darum ersuche, zu unterscheiden zwischen englischsprachig und englisch, zwischen französischsprachig und französisch, zwischen deutschsprachig und deutsch. Das sollte gerade in Österreich kein Problem sein, diese kleine Unterscheidung zu machen. Und die bedeutet, dass selbstverständlich gerade der englischsprachige Raum in den letzten Jahren nicht nur wegen der maßgeblichen Kräfte, die die Globalisierung anführen, große Bedeutung gewonnen hat, sondern auch wegen der großen und zunehmenden Bedeutung, die Ethnologinnen und Ethnologen aus ehemaligen postkolonialen, ehemaligen Kolonien im anglophonen Raum heute gewinnen. Die zunehmende Bedeutung also der anglophonen Literatur und der anglophonen Ansätze in unserem Fach hängt mindestens so sehr auch mit der zunehmenden Bedeutung von indischen, sri lankesischen, pakistanischen und südafrikanischen Ethnologinnen und Ethnologen zusammen, als dass sie bloß ein Produkt der Dominanz der USA auf dem internationalen Büchermarkt wären. Das ist nicht der Fall. Das als erster Einstieg zum Thema zwei Welten.
wie gesagt, was Evolutionismus ist, welche großen Theorien das sein sollen, was das hier im Detail heute ausmacht.
Das werden wir ausführlicher im Laufe unserer Vorlesung zu jedem Abschnitt dazu sagen. Das soll einmal einen großen Überblick bieten, worum es hier geht. Die Vorlesung wird im Prinzip ein bisschen azyklisch zum Buch von Alan Barnard, im Prinzip also entsprechend diesen Abläufen, wie ich sie Ihnen hier vorgetragen habe, dann auch Schritt für Schritt vorgehen. Soweit meine erste Viertelstunde und nun lade ich Sie zu Fragen dazu ein oder zu anderen, was wir bisher schon besprochen haben und wozu Ihnen jetzt im Nachhinein erst Fragen eingefallen sein sollten. Alles ist sonnenklar oder luzig? Nein, aber es ist sicher so, dass wenn man so darum nicht geht, dass genau nach dem Banal gefragt wird. Das werden die anderen auch gefragt, aber da wird einfach genauer gefragt, weil dann klar ist, wenn man also nicht im Tutorium war, dass man von der Primärliteratur gar nichts gelesen hat, daher wird es umso wichtiger sein, das Buch zu lesen. Ja.